Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, der 24. November, 7.07 Uhr. Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Die Probleme bei PSG, Stand jetzt.
Ralf Hasenhüttl zur Gesundheitsgefahr durch Kopfbälle.
Außerdem gratulieren wir dem Aushängeschild des deutschen Alpinskisports und wir erinnern an einen historischen Tag vor exakt 60 Jahren in der Basketball- und NBA-Geschichte. Aber vorher kommen wir zu unserer Frage des Tages. Heute gibt es sie wieder. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden.
World Athletics, der Weltverband der Leichtathleten, hat gestern die 5 Finalisten für die Wahl zum Weltleichtathleten des Jahres nominiert und mit dabei ist auch ein Deutscher.
Genau, Speerwerfer Johannes Vetter nämlich, der darf sich Hoffnung machen, am 5. Dezember gekürt zu werden. Seine Konkurrenten, die haben es aber in sich. Lauf-Superstar Joshua Cheptegei aus Uganda ist dabei. Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis ist mit dabei. US-Kugelstoßer Ryan Krauser und das norwegische 400-Meter-Hürden-Ass Carsten Warholm.
Und unsere Frage des Tages lautet, wen würdet ihr denn zum Weltleichtathleten des Jahres küren? Eine Frage, die einfach klingt, aber doch verdammt kompliziert ist, denn das Jahr war für Leichtathleten durch Corona natürlich ein ganz besonderes und ein ganz besonders schwieriges wie für alle im Sport. Es gab kaum Wettbewerbe, aber trotzdem jede Menge Top-Leistungen, muss man sagen. Das ja schon im Vorfeld verwunderte. Malte, leg mal los, wie ordnest du das ein? Wer wäre für dich der Favorit?
Also so sehr ich Johannes Vetter die Auszeichnung gönnen würde, als ersten deutschen Mann übrigens überhaupt, ich würde ihn trotzdem nicht wählen. Klar, er ist der zweitbeste Werfer der Geschichte mit dem neuen Speer, nur Jan Železný, der Tscheche, ist Stand jetzt besser gewesen, aber Vetter ist eben nur der zweitbeste und konnte auch in diesem Jahr keine Medaille gewinnen. Gut, da kann er jetzt natürlich nichts für, Olympia fiel ja aus, es gibt ihm da auch wie Ryan Krauser, den ich auch nicht wählen würde, aber es gab in diesem Jahr unter den nominierten Athleten so viele, die Rekorde aufgestellt haben. Carsten Warholm zum Beispiel, der lief Europarekord. Joshua Cheptegei, der pulverisierte den Weltrekord über 5000 Meter von Kenenisa Bekele nach 16 Jahren. Großartig, aber mein Favorit ist trotzdem Armand Duplantis, denn der hat den Freiluft-Uraltrekord von Sergej Bubka im Stabhochsprung nach 28 Jahren geknackt. Deshalb ist er mein Leichtathlet des Jahres.
Ja, da kann man nur ganz schwer anderer Meinung sein, wie ich finde. Ich probiere es jedenfalls mal mit einer anderen Richtung. Duplantis hat wirklich etwas geschafft, was man so aktuell nicht für möglich gehalten hat. 6,15 Meter im Freien, das ist Wahnsinn. Und das mit nur 20 Jahren. Mondo ist damit schon jetzt so etwas wie eine lebende Legende. Denn der Uraltrekord von Sergej Bubka datiert auf den 21. Februar 92 in der Halle. 2,13, 6,13. Im Freien sprang er dann im Juni in Dijon 6,11. Also da kann man wirklich sagen, großartige Leistungen, 28 Jahre alten Rekord pulverisiert, das ist eine Sensation. Mit dem zweitbesten Speerwurf aller Zeiten ist Johannes Vetter auch in eine Weltdimension vorgestoßen, sind aber trotzdem diese 72 Zentimeter, die Vetter weniger weltrekordlerisch ist als Mondo Duplantis. Aber vielleicht habt ihr ja da auch eine ganz andere Meinung, vielleicht gibt's bei euch ja irgendjemanden, wo ihr sagt, nee, der hat's verdient.
Ja, sagt's uns gerne. Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere mittlerweile vielleicht auch schon bekannte Nummer. Ich sage sie trotzdem nochmal. 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und natürlich mit eurem Namen, damit wir die Nachricht dann auch zuordnen können und vor allem auch korrekt zitieren können.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir zur Champions League. Der BVB empfängt heute Abend Brügge und RB Leipzig muss nach Paris reisen und Paris Saint-Germain steht in der heimischen Liga natürlich aktuell auf Platz 1, aber hat dort in dieser Saison schon dreimal verloren. Zuletzt am Wochenende, am letzten Freitag gegen die AS Monaco. Und in der Champions League Gruppe H, da laufen die Franzosen Gefahr, sogar die Qualifikation zur K.O.-Runde zu verpassen, denn da haben sie schon zweimal verloren, darunter zuletzt ja auch 1-2 in Leipzig. Sie stehen aktuell also nur auf Platz 3 in der Tabelle. Da fragen wir uns dann doch mal, wie ist denn die Lage, Stand jetzt bei PSG vor dem Duell heute Abend? Das lassen wir uns einschätzen von unserem Experten von 90plus.de, von Manuel Behlert. Manu, 3 Niederlagen in der Liga, 2 schon in der Champions League, Tuchel schon wieder in der Kritik. Wo siehst du die Gründe für den gemessen an den PSG-Ansprüchen doch eher durchwachsenen Start in die Saison?
Also die Gründe dafür, dass es jetzt noch nicht perfekt läuft bei Paris, sind auf jeden Fall vielschichtig. Es ist natürlich nicht gut, wenn du 2 Spiele direkt zu Saisonbeginn verlierst. Dem läufst du natürlich erstmal ein bisschen hinterher. Paris kam natürlich auch direkt aus der Champions League oder aus dem Endspiel gegen Bayern in den Liga-Alltag. Also da war kaum Vorbereitung, keine Zeit, irgendwie in den Rhythmus zu kommen. Zudem ist mit Thiago Silva natürlich ein Spieler verloren gegangen, der die Abwehr zusammengehalten hat, der trotz seines Alters sehr, sehr gut gespielt hat, sehr konstant gespielt hat. Und dazu waren am Anfang der Saison noch einige Spieler verletzt. Paris hatte einige Corona-Fälle, das kam auch noch dazu. Dementsprechend war der durchwachsene Saisonstart eigentlich gar nicht so überraschend. Danach sah es ja weitgehend gut aus. Paris hat sich gefangen. Sie haben besser Fußball gespielt, haben die Gegner auch wieder reihenweise dominiert, gerade national. Die Niederlage gegen Manchester United war teilweise auch ein bisschen Pech und eigenes Unvermögen, weil man da eigentlich genug Chancen hatte. Um das Spiel zu gewinnen gegen Leipzig war es lange Zeit ähnlich. Da hat Paris das Spiel über weite Strecken ganz gut kontrolliert bekommen, bis Leipzig dann eben ein bisschen umgestellt hat und dann noch das Spiel auf 2-1 stellen konnte. Also dass da auch ein bisschen Pech dabei war. Jetzt am Freitag, letzte Woche Freitag gegen Monaco, das Spiel sah auch lange so aus, als würde Paris das relativ locker gewinnen. Sie haben 2-0 geführt, völlig souverän, völlig verdient. Hatten dann noch 2 Tore, die wegen Abseits nicht gegeben wurden. Da hätten sie Monaco kurz vor der Halbzeit schon komplett erledigen können. Paris wurde dann aber in der zweiten Halbzeit plötzlich völlig unaufmerksam. Und diese Schwankungen, die es dann im Spiel gibt, die sorgen dann häufig für Probleme. In der zweiten Halbzeit hatte Monaco dann viel zu viel Platz, konnte das Spiel noch komplett drehen. Es ist insgesamt ein Konstanzproblem in dieser Saison. Also an sehr, sehr guten Tagen kann Paris jeden schlagen und ist auch in der Champions League eine Mannschaft, die auf jeden Fall zu den Top-Teams zu zählen ist. Aber wie schon bei anderen Teams in Europa, Top-Teams, die ein bisschen durchwachsen spielen oder die ein bisschen Probleme mit der Konstanz haben, ist dieser enge Spielplan natürlich auch ein Faktor. Also dass du alle 3 Tage spielen musst, stecken die Top-Teams auch nicht so perfekt weg. Das ist alles bisher noch im Rahmen. Allerdings steht Paris jetzt natürlich unter Druck, das ist klar, weil wenn sie in der Champions League nochmal verlieren, dann stehen sie vor dem Aus. Und deswegen muss Tuchel jetzt natürlich liefern und irgendwie der Mannschaft diese Konstanz verleihen.
Tuchel hat zuletzt das System von 4-4-3 auf 4-4-2 umgestellt. Unter anderem Le Parisien kritisierte das als erfolglos. Wie berechtigt ist denn diese Kritik an Tuchel?
Der Trainer ist immer so ziemlich der Erste, der kritisiert wird. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass es Thomas Tuchel nicht so leicht gemacht wird in Paris. Also die Erwartungshaltung ist enorm hoch. Die nationalen Titel, die sollen quasi nebenbei mitgenommen werden. Und das große Ziel ist die Champions League. Da war man sehr nah dran. Und eigentlich gab die letzte Saison Anlass genug, Tuchel dazu vertrauen. Aber insgesamt ist es natürlich auch der Fall, dass viele Transferwünsche geäußert wurden in den letzten Jahren und die nicht erfüllt wurden. Und dass Thomas Tuchel immer wieder gesagt hat, wir brauchen mehr Spieler und wir müssen den Kader aufrüsten. Und dass das eben in dieser Form nicht erfolgt ist und dann sind genau die Dinge eingetreten, die der Trainer prognostiziert hat. Sicherlich ist Tuchel auch ein Teil des Ganzen und natürlich ist er auch in die Pflicht zu nehmen, wenn die Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt schon 3 Liga-Niederlagen im Gepäck hat. Also das ist zweifelsohne der Fall, aber insgesamt bin ich der Meinung, dass Thomas Tuchel ein sehr guter Trainer ist, also auch in Paris einen sehr, sehr guten Job macht, dass er teilweise ohne Neymar, ohne Mbappé und Co. antreten musste in dieser Saison. Ist eben nur mal ein Faktor. Das sind teilweise die besten Spieler der Welt, die sie da haben und die dann eben fehlen. Und daher ist die Kritik zu Teil berechtigt, zum anderen Teil allerdings auch wiederum nicht, weil ich sehe jetzt niemanden, der das unbedingt viel besser machen würde in Paris. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sie sich da im Club generell stellen müssen, weil der Vertrag von Thomas Tuchel ja nach der Saison ausläuft. Verlängert man den Vertrag, verlängert man ihn nicht? Und wenn man ihn nicht verlängert, welchen Trainer gibt es denn? Also so viele Top-Trainer, die dir Erfolg garantieren, also wobei garantieren kann man ihn sowieso nicht, aber die dir da die Möglichkeiten derart verbessern, sehe ich jetzt nicht. Tuchel macht gute Arbeit.
Neymar war schon gegen Monaco wieder zurück, Verratti und Icardi sind auch wieder genesen. Wie erwartest du Paris denn gegen Leipzig aufgestellt und wie könnten sie RB gefährlich werden?
Die Defensive stellt sich von alleine auf, das ist klar. Florenzi rechts, Diallo und Marquinhos in der Innenverteidigung und Kurzawa oder Bakker links. Denn Bernat ist verletzt, Kehrer ist verletzt und Kimpembe ist gesperrt. Danilo als Abräumer auf der 6, als jemand, der mit seiner Dynamik und seiner Laufstärke da die Lücken schließen kann, ist ganz wichtig. Neben ihm wird wahrscheinlich Rafinha spielen. Paredes ist auch eine Möglichkeit. Ich rechne noch nicht mit einem Einsatz von Verratti von Beginn an. Ich denke eher, er ist eine Option für die zweite Hälfte, weil er nach seiner Muskelverletzung auch noch nicht bei 100% ist. Das deutet dann eher darauf hin, dass es ein 4-4-2 wird mit Sarabia und Di Maria auf den Flügeln, die jetzt keine ganz klassischen Flügeltrippler sind, aber da doch sehr kreativ sind. Gerade Sarabia sucht gerne den Abschluss, ist gerne auch mal im Sturmzentrum unterwegs. Das passt sehr gut, weil wenn Neymar mit Mbappé vorne drin spielt, ist Neymar natürlich ein Spieler, der auch gern mal weitere Wege geht und sich mal auf die Flügel fallen lässt oder mal den Ball aus dem Mittelfeld nach vorne treibt. Und genau da liegt auch dann die Gefahr für Leipzig, dass man die Offensive von Paris nicht so gut kategorisieren kann. Also das sind Spieler, die mit einer Einzelaktion gefährlich werden können, die aus der Distanz gefährlich werden können, die auch mal kombinieren können, die dich im Konter erwischen können, die gute Standards treten. Also das ist eine sehr gute Mischung da vorne. Da muss die Leipziger Defensive in jedem Moment hellwach sein. Zudem hat Paris auch noch ein paar ganz gute Joker. Also wenn man von der mit der Aufstellung rechnet, die wir hier eben genannt haben, dann wäre eben Verratti noch für das Mittelfeld eine Option. Moise Kean, der bisher sehr engagiert ist, aber noch ein bisschen zu wenig trifft, ist im Sturm noch eine Option. Mauro Icardi macht auch wieder Fortschritte, könnte auch dabei sein. Also Leipzig muss auf jeden Fall 90 Minuten hellwach sein, muss versuchen, so zu verteidigen, dass Mbappé vielleicht nicht so oft alleine in Richtung Goulagé läuft. Denn im Tempo ist Mbappé unglaublich schwer zu verteidigen. Und da ist auch die Gefahr groß, dass man einen Elfmeter verursacht, wenn man ihn in seinen schnellen Bewegungen dann ein bisschen in die Parade fährt. Deswegen, es muss bei Leipzig schon alles stimmen, um diese Offensive zu kontrollieren. Gleichermaßen hat Leipzig mit der Offensive, die man selbst hat, natürlich auch Chancen gegen die PSG-Defensive, die weder perfekt eingespielt ist, noch individuell am höchsten Maß agiert. Sodass das auch ein sehr unterhaltsames Spiel werden kann insgesamt.
Wir sind gespannt. Danke an Manuel Behlert von 90plus. Mit einem Remis würde RB übrigens PSG in der Tabelle in Schach halten und auch den direkten Vergleich für sich entscheiden. Wäre dann mit einem Sieg gegen den türkischen Meister Başakşehir hier in der K.O.-Runde.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch natürlich in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top. Und Flop.
Für alle Handballfans dürfte das auf jeden Fall der Top des Tages sein. Die Handball-EM der Frauen kann vom 3. bis zum 20. Dezember über die Bühne gehen. Norwegen hat sich als Mitausrichter zwar wegen der Corona-Krise zurückziehen müssen, doch Dänemark kann das Event jetzt auch alleine schultern. Das Kultusministerium gab grünes Licht dafür.
Und rotes Licht gibt's dagegen wohl für unseren Flop des Tages und das ist Schalkes noch Kaderplaner Michael Reschke. Zum einen hat er die rote Laterne mit Schalke in der Bundesliga und nach Sport1-Informationen steht er jetzt vor dem Aus bei Königsblau. Das Verhältnis zu Sportvorstand Jochen Schneider, das gilt ja schon länger als distanziert. Aber endgültig zerrüttet haben soll es ein Vorfall von vor wenigen Wochen. Reschke soll nämlich angeblich versucht haben, Spieler ohne Rücksprache mit dem Spieler selber oder auch mit der Führung von Schalke einfach zu verkaufen. Und Schneider soll jetzt schon sogar mit neuen Kaderplanern verhandeln.
Geburtstagskind des Tages.
Sie ist einer der ganz großen Stars des deutschen Sports der letzten Jahrzehnte und das größte Aushängeschild speziell des alpinen Skisports aus deutscher Sicht.
Und heute wird sie 36 Jahre alt. Happy Birthday, Maria Höfl-Riesch.
Dabei waren ihre Anfänge alles andere als vielversprechend gewesen. Diverse Verletzungen, darunter Kreuzbandrisse, da ist sie immer wieder zurückgeworfen worden. Sie kam allerdings zurück und zwar mit Allround-Fähigkeiten. Gut in den Speed, aber vor allem herausragend in den Technikdisziplinen.
2009 holte Rijsch WM-Gold im Slalom, ehe sie sich 2010 dann Doppel-Olympiasiegerin nennen konnte. Sie gewann die Superkombination und auch den Slalom. 2011 krönte sie dann ihre Karriere auch noch mit dem Gewinn des Gesamtweltcups. Aber mit dem Gewinnen hat's da ja noch nie aufgehört.
Nö, sie holte insgesamt 27 Weltcupsiege und gewann 2013 in der Superkombi bei der WM nochmal Gold und 2014 in dieser Disziplin auch ein weiteres Mal Olympiagold. Von 2008 bis 2014 stand sie 7 Jahre lang stets unter den Top 3 des Gesamtweltcups, ehe sie dann mit nur 29 Jahren die Ski dann in die Ecke stellte.
Nach ihrer Karriere arbeitete sie als TV-Expertin für die ARD, ist Mitglied des Kuratoriums der DFL-Stiftung und engagiert sich für diverse Charity-Organisationen. Wir sagen alles Gute, Happy Birthday Maria Höfl-Riesch.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 24. November 1960, das ist kein Tag wie jeder andere in der NBA, sondern wirklich alles andere als das. Es war der Tag, an dem Wilt Chamberlain nicht nur einen Rekord knackte, sondern einen eigenen und den quasi für die Ewigkeit aufstellte.
Chamberlain, einer der herausragenden Spieler in der Geschichte des Basketballsports, spielte damals für die Philadelphia Warriors gegen die Boston Celtics. Und in diesem Duell pflückte er sage und schreibe 55 Rebounds.
Das ist ein Rekord, der bis heute nicht übertroffen werden konnte. Wilt the Stilt, die Stelze, wurde er ja wegen seiner 2,16 Meter Größe genannt. Und diese Größe half natürlich mit, die Zone unter dem Brett zu seinem ganz persönlichen Hoheitsgebiet zu erklären. Aber er war in seinem Spiel ja nicht nur auf Rebounds beschränkt.
Wilt stellte in seiner 13-jährigen NBA-Karriere über 70 Rekorde auf, unter anderem auch dafür, dass er als einziger Spieler Stand jetzt die 100-Punkte-Marke in einem einzigen Spiel übertraf.
Wow, aber gucken wir nochmal auf seine 55-Rebound-Marke. Die ist auch deshalb so besonders, weil er sie im direkten Duell mit dem bis dato Rekordhalter aufgestellt hatte. Bostons Bill Russell nämlich, der hatte sie nur wenige Monate zuvor schon auf 51 Rebounds geschraubt und musste dann mit ansehen, wie Will Chamberlain eben dann doch noch etwas besser war und das eben heute vor 60 Jahren war, als er sie ihm dann auch tatsächlich entriss.
Stand jetzt aktuell.
Wie gefährlich ist Fußball für die Gesundheit der Spieler? Vor allem die Frage, wie gefährlich sind Kopfbälle für die Gehirne der Spieler und wie wirken sie sich auf das Risiko, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken aus?
Laut neuesten Studien aus England und Schottland liegt das Risiko für einen Fußballer, eine solche Krankheit zu bekommen, 3,5-mal höher als beim Rest der Bevölkerung. Wir haben gestern ausführlich darüber berichtet.
Und heute wollen wir das Thema noch einmal aufgreifen und vor allem die Rolle unter die Lupe nehmen, die in diesem Zusammenhang Kopfbälle spielen. Wayne Rooney, legendärer englischer Stürmer beispielsweise, war ja einer von vielen, die jetzt kürzlich wieder gefordert haben, im Jugendbereich Kopfbälle ganz zu verbieten, um eben das Risiko einer späteren Erkrankung an Demenz oder Alzheimer möglichst zu minimieren.
Wie wird das Thema Kopfbälle auf Trainerseite gesehen? Wie gehen Trainer mit dieser Gefahr um? Ralf Hasenhüttl, der Trainer des FC Southampton, hat sich dazu in seiner Pressekonferenz vor einigen Tagen geäußert. Der setzt sich zwar nicht dafür ein, Kopfbälle generell zu verbieten, ist sich der Gefahr, die durch Kopfbälle aber ausgeht, sehr, sehr bewusst aus eigener, muss man sagen, schmerzlicher Erfahrung.
I definitely took a lot of these headers in my playing career. It was center forward and my biggest strength was the header. So especially when it was wet, they were definitely heavier than the balls today. Yes? It hurt sometimes when you headed it on the goal or cleared it as a defender. And I know that there are some brain cells dying from headers. This is what definitely I think is everybody knows this.
Jeder weiß es, aber wie geht Hasenhüttl selbst mit diesem Wissen um?
You try to push it away. Sport is not always healthy. You speak about the skiers, after their career, they have no knees anymore or both knees damaged. When you play golf, your back is maybe finished after your career because you do this time again and again. Everybody will carry his back after this career. But we shouldn't do what is obviously not the best, especially when they are young.
Und deshalb müsse man vor allem auf die ganz jungen Spieler schon aufpassen, erklärt Hasenhüttl weiter.
Especially for the young kids, we must pay attention here, not doing too much in this part. But even now, you can see coming out of the academy, they have a lack of quality in headings because they don't do it so often anymore. There's something to discuss about, there are some solutions I think I have and yeah, in the end it's about protecting them, that's right.
Wenn man mal jetzt von einem Komplettverbot absieht, wie könnte man die Spieler denn sonst noch vor den Gefahren durch Kopfbälle schützen, die Risiken zumindest minimieren?
I mean, I have also a son who is playing football and I remember when I was training with him the headers that I took a very soft ball and to get only the technique and with a soft ball you can also work on the way you want to hit the ball. And I think it worked when I see him today. He's also a center forward and on the weekend he made a goal with the header. So I think the way we tried to learn it was a good one. And then in the sessions, don't make 30 crosses and clear the ball to the middle line. So this is not necessary, I think, because the technique is there. Even if you play head tennis, I think this is something where you can learn it. Yeah, and it's not that impact and it doesn't really hurt then. Yeah? And then, only use it when it's definitely necessary.
Hasenhüttels Empfehlung, daher kurz zusammengefasst, ist diese.
So, when we can avoid this and make it a little bit easier to learn it, but still have it and don't remove it completely from the game, then I think it's the best way to do it.
Und mehr zum Thema Gefahr durch Kopfbälle hört ihr im Sportplatz-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Sucht mal im Archiv nach der Folge Kopfball oder soll man es lassen oder folgt einfach dem Link in unseren Shownotes.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag und den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Und hier sind auch die Tipps für euch, zum Beispiel die Champions League mit Leipzig und Dortmund. Wir sprachen davon. Außerdem noch 6 weitere Spiele, zum Beispiel Rennes gegen Chelsea oder auch Juventus gegen Ferencvaros.
Im E-Sport stehen in der Virtual Bundesliga Spiele des 5. und 6. Spieltags an und im Handball, da wird in der 2. Bundesliga, aber auch in der European League gespielt. Magdeburg tritt am 4. Spieltag dort bei Alingsas HK an und die Füchse Berlin empfangen Tatran Prešov und die Rhein-Neckar Löwen sind auch im Einsatz, die müssen gegen Pilister Bitola ran.
Dazu natürlich der 4. Spieltag der Champions League. Auf einige Partien haben wir uns ja auch schon eingestellt. Und im Eishockey messen sich am 3. Spieltag des Magenta Sport Cup die DEG und die Krefelder Pinguine.
Und eines dieser Themen wird morgen dann sicherlich auch das Tagesgespräch bestimmen. Und dann ist es auch hier ein Thema bei uns bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr sind wir natürlich dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes und hört fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das lohnt sich also. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.